Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur Zip FM Ausgabe vom 23. März 2011. Zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört Marburg. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen. Die Themen heute: Salzburg braucht ein anderes Fernsehen. Mehr zu den Bestrebungen in Österreich, Fernsehsender mit Bevölkerungsbeteiligung aufzubauen. Was wird aus der Vorratsdatenspeicherung mit dem neuen bundesdeutschen Innenminister? Das Bundesverfassungsgericht hält die Vorratsdatenspeicherung zum Teil für verfassungswidrig. Die Minen in Südafrika und die Handys in Europa. Luxus versus Armut. Geködert werden Dorfgemeinschaften mit Arbeitsplätzen und Infrastruktur. Was bleibt, sind häufig Camps, da sie ihr eigenes Land nicht mehr betreten können, wenn die Bergbaufirmen erstmal da sind. Auch in Äthiopien rumort es. Die äthiopische Regierung fürchtet das Übergreifen der Jasmin-Revolution. Die Reaktion besteht aus Massenverhaftungen von Regierungsgegnerinnen in Äthiopien. Zwei freie Fernsehstationen sind in Österreich bereits auf Sendung. Nach Wien und Linz soll nun auch Salzburg ein Community-TV bekommen. Der Bund würde das Projekt großzügig unterstützen. Weil es von Stadt und Land Salzburg keine Förderungen gibt, droht das Projekt zu scheitern. Elena Lepuri und Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg berichten.
Das Projekt eines nicht kommerziellen Community-TV-Senders in Salzburg droht zu scheitern, bevor es gestartet ist. Dann nämlich, wenn sich Stadt und Land Salzburg nicht an der Finanzierung dieses freien Fernsehsenders beteiligen. So wie es derzeit aussieht, müssen die Betreiber des Projekts sogar Subventionen von rund 130.000 Euro nach Wien zurückschicken. Der Bund würde das Salzburger Community-TV nämlich sehr wohl unterstützen. Alf Altendorf ist nicht nur Geschäftsführer der Radiofabrik, sondern auch einer der Köpfe dieses Fernsehprojektes. Und er sieht große Parallelen zwischen freiem Radio und freiem Fernsehen.
Die Hauptcharakteristika von Community-Medien ist die Beteiligung von vielen, vielen Menschen und Organisationen. Das heißt, ein Fernsehen wie dieses wird nicht von einer großen Organisation, von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die angestellt sind, hergestellt, sondern von vielen, vielen beteiligten Organisationen und von vielen beteiligten Menschen. Und das läuft auf Volontariatsbasis. Im Kern arbeitet in so einer Organisation ein kleines Team, das die Qualitätssicherung herstellt, dafür sorgt, dass die Logistik in der Abwicklung, Distribution und so weiter funktioniert und vor allem auch prime Ausbildung durchführt.
Ein kleines Team würde also diesen freien Fernsehsender operativ betreuen. Getragen würde das Community TV aber von mehreren Salzburg-Institutionen, wie etwa Aktion Film, AG Kultur, Fachhochschule Salzburg, Radiofabrik, Kunstbox Seekirchen, Kinderfreunde Salzburg, Schmiede Hallein oder Salzburger Seniorenbund. Geplant ist dabei ein Fernsehen, das nicht von einem fixen Studio aus sendet, sondern gewissermaßen zu den Menschen geht und dann über Kabel ausgestrahlt wird.
Wenn wir hier ein Fernsehen starten wollen in Salzburg, dann wollen wir etwas tun, das im gesamten Bundesland aktiv unterwegs ist. Also sich nicht nur auf den Zentralraum beschränkt, der sowieso medial sehr gut versorgt ist, während eigentlich im ländlichen Raum, im Innergebirge, kaum mediale Aktivität stattfindet, also außer auf nur lokaler Ebene. Also das heißt, dieses Projekt will auch den ländlichen Bereich des Bundeslands auf die Bühne bekommen.
Ein umgebauter alter Postbus oder ein LKW könnte als Sendestudio für das Salzburger Community TV dienen. Ein Fernsehsender, dessen Bedeutung weit über die normale Berichterstattung hinausgehen würde, wie Markus Weisertinger-Hermann von der Aktion Film erklärt.
Indem Medienmacherinnen ausgebildet werden und somit Wirkung und sage ich mal Mechanik, in Anführungsstrichen, die hinter Medien steckt, etwas mehr durchschauen, findet natürlich ein kritischer Blick auf Medieninhalte statt. Das heißt, Es findet eine Emanzipation von dem täglichen Programm, das vorgelegt wird, statt. Und man beginnt vielleicht durchs eigene Tun, durchs eigene Schaffen, das Schaffen anderer genauer zu hinterfragen und sich da einen, sage ich mal, vielfältigeren Blick auch anzugewöhnen. Das heißt also, politische Bildung, Unterstützung von Demokratie sind sehr zentrale Punkte, wenn man über solche Medien spricht. Nicht nur ein Verein berichtet über seine letzte Weihnachtsfeier, es geht also um einiges weiter.
Der Name des Salzburger Community-Fernsehens würde übrigens FS1 lauten. Würde deshalb, weil nach derzeitigem Stand das Land Salzburg keine Förderung zuschießt. Trotz monatelanger Verhandlungen gab es aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter David Brenner noch immer kein grünes Licht, kritisiert Thomas Randisek vom Dachverband der Salzburger Kulturstätten.
Wir sind jetzt in der unangenehmen Lage, eben einerseits eine Förderzusage in beträchtlicher Höhe zu haben und die Kofinanzierung fehlt immer noch und das nach jetzt gut einem halben Jahr. Die Zusagen der lokalen Ebene, sprich der Stadt und des Landes. Das ergibt ein Bild, wie wenn man dem Esel die gute Karotte hinhält und immer laufen lässt und laufen lässt. Und letztendlich bricht der Esel dann irgendwann mal zusammen, weil die Situation sich nicht dynamisiert.
Keine guten Aussichten also für das Community TV Salzburg. Die zuständigen Politiker im Bundesland drehen derzeit Däumchen. Aufgeben wollen die Projektbetreiber aber nicht. Denn die Rahmenbedingungen jenseits von Salzburg seien so gut wie nie zuvor, betont Alf Altendorf.
Wenn es möglich ist, für 2012 200.000 bis 300.000 Euro aufzustellen, und das ist realistisch, reden wir bei diesem Projekt bereits von einer 500.000 Bundesgeldern, die möglich sind. Dieser nicht kommerzielle Rundfunkfonds ist eine unglaubliche Chance. Das ist der bestfinanzierte Bereich aus Bundesmitteln, der mir bekannt ist. So etwas gibt es im Kulturbereich nirgends. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diese Chance auch wahrnimmt. Und wenn man diese Chance nicht wahrnimmt, ist das in meinen Augen aus rein ökonomischen Gründen völlig unverständlich. Also das sind traumhafte Finanzierungsverhältnisse.
All das natürlich unter der Voraussetzung, dass auch das Land Salzburg seinen Teil zum geplanten Community TV beiträgt. 50.000 wären das vom Land, 40.000 sollten von der Stadt kommen. Dann würden auch jene rund 130.000 Euro, die der Bund schon fix zugesagt hat, in Salzburg bleiben.
Die Vorratsdatenspeicherung wurde erst beschlossen, letztes Jahr wurde sie dann nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder ausgesetzt. Trotzdem wird sie insbesondere von den verschiedenen Innenministern weiter vorangetrieben. Über den aktuellen Stand und was dabei eigentlich alles gespeichert wird oder wurde, sprach Fredi von Flora Hannover mit Sven Lüders von der Humanistischen Union.
Also die Vorratsdatenspeicherung umfasst erstmal die Speicherung aller sogenannten Telekommunikationsverbindungsdaten, das heißt also, wenn ich telefoniere, wenn ich E-Mails schreibe oder andere elektronische Kommunikationsmedien nutze, dann wird jeweils erfasst, wer wann, mit wem, wie lange und in welcher Art und Weise kommuniziert. Beim Handy zum Beispiel auch noch, von wo aus Anrufe oder SMS-Versand erfolgen. Das sollte nach diesem Gesetzentwurf für 6 Monate gespeichert werden, um dann einerseits bei der Strafverfolgung, zum Teil aber auch im der vorbeugenden polizeilichen Arbeit ausgewertet zu werden. Und das bedeutet, also wenn man sich das mal veranschaulichen will, auf sozusagen die analoge Welt übertragen, würde das etwa beim Postverkehr bedeuten, dass wir jeweils, wenn wir einen Brief aufgeben beim Postamt, unseren Ausweis vorzeigen und dann der Postbeamte notiert, wann wir an wen eine Postkarte schreiben und der Empfänger dann auch nochmal nachweisen muss, also wann er einen Brief oder eine Postkarte von jemandem empfängt. Das wäre der Vergleich sozusagen in der analogen Welt. Das ist Vorratsdatenspeicherung.
Und was war jetzt die Begründung des Bundesverfassungsgerichtes, das Gesetz wieder auszusetzen?
Die Begründung des Verfassungsgerichts, die war etwas kompliziert. Wir hatten ja gehofft, das Verfassungsgericht verbietet die Vorratsdatenspeicherung ganz, weil sie nach unserer Auffassung eine Art der Überwachung und der Datenansammlung über Personen darstellt, die für uns mit einer freien Gesellschaft ganz unvereinbar ist. Das Verfassungsgericht hat aber vor allem bemängelt, dass die deutsche Regierung dass die europäische Richtlinie umgesetzt hat, ohne den Spielraum in der Umsetzung auszunutzen. Sprich, es hätte eine liberalere Umsetzungsregelung geben können, als sie geschehen ist. Und die hat das Verfassungsgericht eingefordert, hat also grundsätzlich die Vorratsdatenspeicherung für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt und gesagt, nur die Art und Weise, wie das geschehen ist, war kritikwürdig.
Du meintest ja gerade jetzt schon, dass das von der EU ausging, also diese ganze Initiative, dass das überhaupt eingeführt wird, die Vorratsdatenspeicherung, war also eine EU-Vorgabe, oder?
Ja, das war eine europäische Richtlinie. Das war auch schon Teil der Auseinandersetzung, weil Richtlinie heißt, zu dem Zeitpunkt, als diese Richtlinie verabschiedet, beschlossen wurde, hatte die Europäische Union gar keine Kompetenz, um im Bereich der Strafverfolgung Gemeinschaftsrecht zu erlassen. Man hat dann damals, weil man sich nicht einigen konnte, auf einen Rahmenbeschluss, der hätte eine einstimmige Verabschiedung nötig gemacht. Die Einstimmigkeit war nicht herstellbar. Dann hat man zu einem Verfahrenstrick gegriffen, hat gesagt, das Ganze machen wir jetzt aus Gründen, weil wir den Wirtschaftsraum vereinheitlichen wollen, weil wir einheitliche Regeln für die Provider erlassen wollen bei der Vorratsdatenspeicherung. Das war natürlich ein ganz billiger Taschenspielertrick. Bei dieser Richtlinie geht es mitnichten irgendwo um Wirtschaftsfragen, um freien Warenverkehr, sondern es geht ganz klar um Strafverfolgung, um Sicherheitspolitik. Und damit war eigentlich schon die Rechtsgrundlage angreifbar. Dem ist leider der Europäische Gerichtshof nicht gefolgt. Der hat also diesen Trick gekauft, hat sich darauf eingelassen, hat dann allerdings auch nicht geprüft, ob überhaupt dieses ganze Vorhaben mit den europäischen Grundrechten vereinbar sei.
Wie ist denn da momentan der Stand der Dinge? Das wurde ja erst, wurde das Gesetz beschlossen, dann wurde es wieder praktisch ausgesetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge?
Ja, der Stand ist immer noch der gleiche wie vor einem Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr hat ja das deutsche Verfassungsgericht das bisherige Gesetz der Vorratsdatenspeicherung in weiten Teilen für ungültig und unwirksam erklärt, hat die Vorratsdatenspeicherung sofort ausgesetzt. Und seitdem erleben wir einen Streit darum, ob es jetzt ein neues Gesetz braucht, ob wir überhaupt dieses Instrument der Vorratsdatenspeicherung brauchen oder ob wir nicht darauf auch verzichten können. Und diese Auseinandersetzung dauert an. Man muss allerdings dazu sagen, dass auf europäischer Ebene es eine ganze Reihe von Ländern gibt, die die Vorratsdatenspeicherung nicht oder nur in Teilen umgesetzt haben. Und dass die Erfahrungen eigentlich mit diesem Instrument jetzt auch noch nicht ausgewertet sind. Also bisher sind die Befürworter noch jeden Nachweis schuldig geblieben, was denn jetzt die Vorratsdatenspeicherung wirklich an Sicherheitsgewinn gebracht hätte.
Jetzt gibt's ja in Deutschland seit einigen Tagen einen neuen Innenminister. Hans-Peter Friedrich, habe ich neulich nochmal nachgeguckt, wie der überhaupt heißt. Der ist ja jetzt auch, hat das wahrscheinlich eines der ersten Statements, auch wieder für eine baldige Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung plädiert. Wie schätzt du das ein mit diesem neuen Innenminister? Also der letzte war ja recht ruhig zu dem Thema, im Gegensatz zu Schäuble zum Beispiel.
Ich würde nicht sagen, dass der letzte Innenminister zu dem Thema ruhig war. Er war, ist sehr moderat aufgetreten. Er hat allerdings hinter den Kulissen sehr vehement dafür gekämpft, dass die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Und das ist leider die Situation in Deutschland so, dass wahrscheinlich niemand Innenminister werden kann, der also ein Überwachungsvorhaben ablehnen würde. Das wäre eigentlich politisch die interessantere Konstellation. Sicherheit heißt für uns immer noch offenbar, wir müssen mehr Daten speichern und wir müssen irgendwie unsere Bürger überwachen. Ob das Ganze zielführend ist und ob das am Ende mehr Sicherheit bringt, sei dahingestellt. Also den Beweis sehe ich bis jetzt noch nicht. Also alles, was wir bisher über Terrorgruppen, terroristische Anschläge wissen, ist, dass diese nicht verhindert wurden, weil genügend Informationen vorher zusammengesammelt wurden, sondern sie sind oft, also gerade in Deutschland, aus anderen Gründen gescheitert. Insofern ist es leider so, der neue Innenminister wird fortsetzen, was der alte getan hat, nämlich daran arbeiten, dass die Vorratsdatenspeicherung wiederkommt.
Thank you.
Der Rohstoffabbau bringt Armut in die Dörfer und fette Gewinne für die Firmen. Das Beispiel Südafrika zeigt, wie es den Großunternehmen an sozialen Verantwortung fehlt. Die unabhängige Organisation Benchmarks Foundation zeigt auf, wie die Menschen unter der Rohstoffförderung leiden und will internationalen Druck aufbauen. Rian Makai, Radio Rabe, berichtet.
In den Rohstoffminen in Südafrika werden 40% des weltweiten Bedarfs an Palladium abgebaut. Palladium braucht es zum Beispiel für den Bau von Autokatalysatoren. Außerdem besitzt Südafrika das größte Goldfeld der Welt. Überall in Südafrika werden Rohstoffe im Bergbau gefördert, mit denen der Westen viel Geld verdient. Doch für die lokale Bevölkerung bedeutet Rohstoffabbau vor allem eins, nämlich Armut und Umweltverschmutzung. Das sagt Brown Motzau. Er ist Programmverantwortlicher der Nichtregierungsorganisation Benchmarks Foundation.
Bevor in einem Dorf eine Mine in Betrieb geht, versprechen die Bergbaufirmen den Menschen Straßen, Infrastruktur und Arbeit. Einfach ein besseres Leben. Doch steht die Mine erstmal, dann bringen die Firmen ihre eigenen Arbeiter mit. In all den Bergbaudörfern, die ich in Afrika besucht habe, sind nur 7 bis höchstens 30% der Dorfbewohner von der lokalen Bergbaufirma angestellt. Und das nützt den Menschen in den Dörfern nichts.
Die Bergbauunternehmen versprechen den Dörfern also Arbeit und lösen dieses Versprechen dann nicht ein, wenn die Mine erstmal in Betrieb genommen wurde. So litten die Dörfer etwa unter Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung und Bodenverschmutzung. Ein weiteres Problem sei, dass die Bergbauunternehmen der Bevölkerung den Boden entziehen, den sie für den Ackerbau oder ihre Häuser brauchen.
People will live in typical concentration camps.
Die Menschen leben in Lagern, weil sie keinen Zugang zu ihrem eigenen Land haben. Sie haben keinen Zugang zu ihrem Wasser. Sie können sich nicht mehr frei bewegen und können ihrer traditionellen Lebensweise nicht mehr nachgehen. Das Leben und die Zukunft der Menschen werden zerstört. Wenn die Dorfbewohner das begreifen, beginnen sie sich zu wehren. Aber die Bergbauunternehmen haben ihre eigenen Sicherheitsleute und diese zwingen die Bevölkerung dazu, sich dem Druck der Unternehmen zu beugen. Ich kenne keine einzige Mine in Afrika, die den Rohstoffabbau umweltgerecht und nachhaltig betreibt.
Die Benchmarks Foundation besucht Minen in ganz Afrika und untersucht die Lebensbedingungen der Menschen und den Zustand der Umwelt. Die Ergebnisse der Untersuchungen vor Ort in und um die afrikanischen Minen würden an die Bergbauunternehmen und die Regierungen übermittelt. Dies in der Hoffnung, dass die Politik sich einschalte und sich für Mensch und Umwelt einsetze. Doch das sei schwer, denn Politik und Wirtschaft seien oft zu eng miteinander verbunden, sagt Brown Motzau.
Unfortunately, it is a huge problem in Africa.
Es ist ein riesiges Problem, dass diese Bergbauunternehmen vielen Politikern als persönliche Absicherung nach der Pension dienen. Wenn der für Bodenschätze und Entwicklung zuständige Minister nach 5 Jahren im Amt abgewählt wird, dann arbeitet er danach für ein Bergbauunternehmen. Das heißt, während der Amtszeit wird dieser Minister den Bergbauunternehmen helfen und die Menschen unterdrücken. Dafür hat er danach eine Sicherheit.
Die Untersuchungsergebnisse der Benchmarks Foundation würden auch an die Bergbauunternehmen geschickt. Doch man wisse, dass man von den Unternehmen nichts erwarten könne. Sie würden nie freiwillig etwas ändern. Dafür brauche es den Druck von oben, zum Beispiel von Regierungen oder Abnehmerfirmen. Und deshalb veröffentlicht die Benchmarks Foundation ihre Untersuchungen auch im Internet, damit die ganze Welt und vor allem wir im Westen erfahren, woher die Rohstoffe stammen, die in unseren elektronischen Geräten stecken.
A lot of handys, a lot of computers, a lot of your radios, your plasma television. You are the greatest consumer.
Die Rohstoffe aus Afrika stecken in euren Mobiltelefonen, euren Computern, in euren Radios und Plasmafernsehern. Wenn ihr anfangt, bei den Herstellern nachzufragen, woher die Rohstoffe für diese Produkte stammen und unter welchen Umständen sie gefördert wurden, dann werden die Bergbauunternehmen aufhorchen. Aber die Kritik und die Forderungen von irgendeiner Dorfgemeinschaft im afrikanischen Hinterland lässt sie kalt. Also müssen wir sie zwingen, uns zuzuhören, indem wir den Regierungen sagen, was da vor sich geht und indem die Konsumenten den Herstellern sagen, dass sie die Produkte nicht mehr kaufen, wenn die Bedingungen in und um die Minen nicht besser werden.
You can force your government, you can force this company, you can write back to them, you can inform them, you can tell them that you won't buy their product if they continue operating the manner that they're operating.
Brown Motsau ist sich bewusst, die Situation bei der Rohstoffförderung in Afrika wird sich nicht von heute auf morgen verändern. Hoffnung mache ihm, dass er nach Europa eingeladen wurde, um über die Situation zu berichten und dass sich die Medien dafür interessieren.
We don't have a luxury of thinking about hopelessness.
Wir können uns den Luxus nicht leisten, hoffnungslos zu sein. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder, um die nächste Generation. Werden wir in den nächsten 5 Jahren noch Zugang zu Wasser haben? Wir sprechen hier über unsere Aussichten in den nächsten 5 Jahren. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir haben keine Zeit für Hoffnungslosigkeit.
And we don't have time to reflect on hopelessness.
Das sagt Brown Motsau von der südafrikanischen Benchmarks Foundation. Mehr zu dieser Organisation findet ihr im Internet unter bench-marks.org.za. Mehr als 370 Regimegegner wurden in der vergangenen Woche in Äthiopien verhaftet. Die Inhaftierten sind zum Teil führende Repräsentanten von Parteien der Oromo-Bevölkerungsgruppe. Dies berichtete die Gesellschaft für bedrohte Völker. Offensichtlich fürchtet die äthiopische Regierung, dass die sogenannte Jasmin-Revolution auf das eigene Land übergreift. Oppositionskreise haben für den 28. Mai 2011 zu breiten Protesten gegen die autoritäre Führung des Staates am Horn von Afrika aufgerufen. Über die aktuelle Situation in Äthiopien redete Max von Radio Korax Halle mit dem Afrika-Referenten der Gesellschaft für bedrohte Völker Ulrich Delius.
Ja, wir haben die Meldung von der Verhaftung jetzt gestern bekommen. Es sind Verhaftungen gewesen, die alle in der letzten Woche stattgefunden haben. Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Razzien gegen Regimekritiker in Äthiopien gegeben hat. Das ist eigentlich gang und gäbe in dem Land, dass Regimekritiker verhaftet werden, nur nicht unbedingt immer so hochrangige. Jetzt hat man zum Beispiel auch mehr als 120 Mitglieder einer Regierungspartei verhaftet. Die zählen zu dem Kreis dieser mehr als 300 Festgenommenen. Das ist also schon ziemlich erstaunlich, was da momentan passiert.
Wissen Sie, warum man da jetzt aus der eigenen Regierungspartei Menschen verhaftet hat?
Ja, in dieser Regierungspartei, die hat äthiopische Führung aufgebaut, um sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass Oromo, die größte Bevölkerungsgruppe Äthiopiens, eben auch im Parlament angemessen vertreten wären. In dieser Partei hat es sehr viel Widerspruch gegen den Premierminister Meles Zenawi in letzter Zeit gegeben und er wollte da wohl mal für sozusagen Ruhe und Ordnung sorgen und klar machen, dass er noch immer die Macht im Staate bildet.
Jetzt ist ja seit dem Sturz des kommunistischen Regimes 1991 der Meles Zenawi an der Spitze der Regierung. Wie würden Sie denn so seine Regierungsform oder seinen Stil beschreiben?
Das ist nicht viel anders als der seines Vorgängers Mengistu. Es ist ein äußerst autoritärer Stil. Man kann auch von Diktator sprechen. Nichtsdestotrotz erfreut sich dieser Politiker großer Beliebtheit auf der internationalen Bühne. Er wird immer wieder hier hofiert in Europa, in den USA, aber auch auf anderen Kontinenten, China zum Beispiel auch, als sozusagen Hoffnungsträger Afrikas. Also man hat sehr, sehr große Hoffnung in ihn. gesetzt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass all diese ausländischen Regierungen immer wieder missachten, wie dieser Mann im eigenen Land herrscht. Dass er nämlich da mit eiserner Knute sozusagen vorgeht gegen alles, was irgendwie mal ihm vielleicht das Wasser reichen könnte oder ihn stürzen könnte.
Und haben die alten kommunistischen Machteliten, haben die immer noch einen großen Einfluss jetzt beispielsweise aufs Militär?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich nicht so arg viel verändert eigentlich in Äthiopien. Das Ganze tritt nun heute nur an einem anderen Label nach außen sozusagen auf. Aber was den Umgang eben mit Andersdenkenden vor allen Dingen angeht, was den Umgang angeht auch mit dem Nachbarland Eritrea, mit dem man noch immer halb im Kriegszustand lebt, da hat sich nie wenig verändert. Es wird da immer viel mit den Säbeln gerasselt und letztlich immer wieder auf eine Politik der sogenannten Stärke gesetzt, eben über eine Hochrüstung des Landes, den Anspruch zu formulieren, dass Äthiopien eine regionale Mittelmacht in Afrika ist und eben quasi ja einen Führungsanspruch im Horn von Afrika hat.
2008 wurde jetzt ein sogenanntes Antiterrorgesetz erlassen. Mit diesem wird die Einschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit gerechtfertigt. Wie viel Presse- und Meinungsfreiheit gibt es denn gegenwärtig noch in Äthiopien?
Nicht viel. Es sind sehr viele Journalisten inhaftiert worden. Vor allen Dingen, wenn sie sich eben regimekritisch geäußert haben, zum Teil aber auch alleine aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, dass man ihnen unterstellte, bewaffneten Oppositionsbewegungen nahezustehen, weil sie gleiche ethnische Herkunft waren. Sehr willkürlich wurde dagegen die Presse vorgegangen und dieses Antiterrorgesetz öffnet im Prinzip der Willkür Tür und Tor, weil es eben den staatlichen Behörden im Prinzip die Möglichkeit gibt, allen und jeden letztlich mundtot zu machen in Äthiopien.
Diese sogenannten Oppositionellen entstammen ja zum größten Teil der Bevölkerungsgruppe der Oromo und die bilden ja schon die Mehrheit der Bevölkerung von Äthiopien und die sind zum überwiegenden Teil ja auch Muslime. Die kleinere Bevölkerungsgruppe, die Amharen, dominieren kulturell und politisch schon die Oromo. Aber welche Rolle spielt die Religion bei den aktuellen Auseinandersetzungen?
Also bei diesen Verhaftungen spielt sie keine große Rolle. Aber wir hatten eben vor wenigen Wochen, vor gut zwei Wochen, hatten wir massive Übergriffe auf fast 50 Kirchen, christliche Kirchen, in vor allen Dingen Westen Äthiopiens. Das waren sehr unschöne Begebenheiten sozusagen. Es sind wirklich massiv von radikalen muslimischen Kräften damals Kirchen angegriffen worden. Ein Konflikt, der immer wieder kommt in dem Land, wo es ist schwer zu erklären, wie es dazu zustande kommt. Ich denke, viel hängt damit zusammen, dass dieses Land eben auch so eine Kultur der Gewalt eigentlich gehabt hat in den letzten 40 Jahren, so dass immer wieder es dann zu so Eruptionen kommt, wo dann Andersdenkende, religiös auch Glaubende eben zum Sündenbock gestempelt werden. Und das sind dann häufig eben wieder die Minderheiten, in dem Falle dann eben die Christen, die eben vermeintlich den Muslimen gegenüberstehend gesehen werden und dann einfach ihre Kirchen niederbrennt. Im Falle dieser Verhaftungen, dieser Oppositionellen, spielte das aber jetzt keine Rolle. Da war die religiöse Frage nicht entscheidend, sondern das ist schlicht und einfach eine Machtfrage und vor allen Dingen zum Teil auch wieder eine ethnische Frage, dass man eben diese Oromo sozusagen ihnen nochmal klar machen wollte, dass es keine Chancen hat, sich gegen Medicine Hawi aufzulehnen.
Das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM, heute von Radio Unerhört Marburg zusammengestellt. Die Themen waren freies Fernsehen auch in Salzburg, Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, Rohstoffabbau in Afrika, Verhaftungen in Äthiopien. Die Sendungen und einzelne Beiträge findet ihr unter freie-radios.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer neuen Ausgabe von ZIP FM.